Ja, siehst du sagst jetzt, das ist ein ganz harter Film. Ich habe das jetzt nebenbei mal gesuchmaschinend. Und wenn ich mir das Poster angucke, dann kann ich dir schon mal sagen, warum viele Leute den Film nicht gucken, weil das ist echt ein Klo von Poster. Das gibt's ja gar nicht. Das sieht aus wie eine romantische Komödie zwischen drei Typen.
Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg.
Hallo Welt da draußen, wir sind zurück mit Steven Spoilberg, euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast aus Leipzig, wie ihr sicherlich schon wisst. Und bei mir ist immer noch der liebe Mo. Hallo.
Heidi ho.
Sehr schön. Du bist mit anwesend und das Thema, was wir heute behandeln, ist tatsächlich eine Spezialfolge, denn wir beschäftigen uns mit einem Thema, welches du mal mit reingeworfen hast, dass wir beide, falls wir mal dazu kämen, irgendwie zusammen eine Steven Spoilberg-Folge zu machen, wohl mal ausklamüsern würden. Und das tun wir heute. Und zwar reden wir heute mal über deutsche Filme beziehungsweise auch deutschsprachige Filme und Produktionen und natürlich auch Serien. Mhm. Wie bist du da mal drauf gekommen, dass wir das mal machen könnten, tun sollten?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich nehme mal an, das basiert auf irgendeinem Rant, den einer von euch beiden wahrscheinlich mal gegenüber deutschen Filmen losgelassen hat. Und dann konnte ich mich wahrscheinlich nicht an mir halten und habe gesagt, da müssen wir mal drüber reden, denn es gibt tatsächlich, auch wenn das ganze Ding immer noch so einen Geschmack hat für viele, gibt es halt sehr, sehr gute deutsche Produktionen, Filme und Serien. Und gerade in den letzten Jahren, sicherlich auch getriggert durch Streamingdienste, die einfach das Geld anders positionieren, sind da tolle Sachen entstanden. Und ich denke, da können wir ja mal gucken, was die letzten Jahre gebracht haben, aber auch ganz alte Sachen, weil es wird ja auch oft immer von Klassikern erwartet, dass die amerikanisch sind, aber es gibt auch ein paar Klassiker, die eben deutsch sind und es trotzdem international zum Beispiel zu Ruf geschafft haben.
Ja, da gehe ich absolut mit. Ich muss aber einfach sagen, ich kann mich da auch nicht rausnehmen, dass ich schon prinzipiell so ein kurzes Aufstoßen habe, wenn ich deutscher Film höre. Hm. Das ist wirklich so und das, wie du schon sagst, geht vielen so. Das liegt aber auch vor allen Dingen daran, und ich, vor vielen, vielen Folgen habe ich da, glaube ich, mal schon mal drüber gesprochen, und das ist so ein Grund dafür, wir leben in Deutschland. Das bedeutet ja, wir kriegen alles ungefiltert mit. Wir kriegen alle Produktionen mit, die im Fernsehen laufen, die im Fernsehen mal durch die Werbung gehen, die im Kino laufen, natürlich sowieso. Das ist alles sehr fernsehlandschaftsmäßig geprägt. Hm. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass wir ungefiltert ja auch den ganzen Müll mitkriegen. Das ist in anderen Ländern aber nicht anders. Nur mit dem Unterschied, dass zum Beispiel aus Frankreich ja nur die, die dort die absoluten Knüller sind, zu uns rüberschwappen und dann hier als französischer Film zum Beispiel bekannt werden. Und wir deswegen denken, oh, die haben aber gute Filme. Und ähnlich ist es bei Hollywood ja genauso, wobei man da ja auch noch viele Gurken mitbekommt, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, weil das ist halt auch eins der faszinierenden Sachen. Eine Gurke aus Amerika ist den meisten noch lieber als, ich sag mal, ein mittelguter Film aus Deutschland. Weil einfach, ich kenne die auch alle, die sagen, ach nee, das ist ja ein deutscher Film. Dann klicken die gleich weiter. Und dieses Ding, dass man bei deutschen Filmen sagt, das gucke ich mir gar nicht erst an, muss man einfach aktiv einmal überwinden und kriegt dann dafür ab und zu wirklich mal ein paar richtig, richtig gute. Wir haben, ich meine, Schrott haben wir auch jede Menge, gar keine Frage. Und auch Schrott, ja, wo ich mich frage, wer hat denn bloß dafür Geld gegeben? Passt da denn keiner drauf auf? Nee, offensichtlich nicht. Aber es gibt halt wirklich auch ein paar Filme, wo es schade wäre, wenn die Leute das verpassen. Und nicht zuletzt zum Beispiel jetzt ja auch erst auch einer deiner Lieblingsfilme, wenn ich mich recht erinnere, Systemsprenger, hatte auch vor kurzem erst allerhand bewegt, nicht nur für die Hauptdarstellerin, sondern einfach generell auch, was das den Blick auf deutsche Filme gibt. Und im Ausland interessanterweise sind deutsche Filme tatsächlich beliebt. Und es ist auch so ein bisschen so ein Prädikat. Da kommt was aus Deutschland, genauso wie das bei uns halt eben, wie du gerade gesagt hast, ganz richtig. Ah, da kommt der französische Film. Ja, ja, klar. Hm.
So ist es. Und kann ich dich korrigieren, ist auf jeden Fall Steven von uns beiden, der Systemspringer richtig, richtig hochhält, der ihn nachhaltig beeindruckt hat. Das hängt aber bei Steven auch so ein bisschen wahrscheinlich mit seinem Beruf einfach zusammen.
Mhm.
Dass gerade so Kinder im Allgemeinen, die irgendwelche Autoritätspersonen brauchen oder irgendwie erzogen werden müssen, natürlich irgendwo in sein berufliches Feld gehört mit. Zu gewissen Teil zumindest, und dass deswegen die Perspektive anders ist. Ich habe ihm ja schon mal noch einen anderen Film dazu empfohlen, der so ein bisschen in die Kerbe von Systemspringer schlägt. Das ist tatsächlich ein französischer. Das war Alles außergewöhnlich. Kennst du den?
Nee, mit, kann ich nicht sagen.
Vincent Cassel ist der.
Okay.
Da geht es auch im Prinzip ähnlich wie bei Systemspringer. Er ist auch so ein Typ, der Jugendliche, die aus dem Raster fallen, also wirklich die echten Systemspringer halt irgendwie auffängt und es dafür aber überhaupt kein Geld da ist und staatlich gar nicht dafür gesorgt wird und dieses einfach machen und dabei zig behördliche Auflagen nicht erfüllen und dass am Ende aber der Konsens ist, ist niemand von öffentlicher, staatlicher Seite beschwert sich, weil es sonst niemanden gibt, der es machen würde.
Mhm, mh. Also da kann ich auch
ein ganz harter Film.
Ja, siehst du, du sagst jetzt, das ist ein ganz harter Film. Ich habe das jetzt nebenbei mal gesuchmaschinend. Und wenn ich mir das Poster angucke, dann kann ich dir schon mal sagen, warum viele Leute den Film nicht gucken, weil das ist echt ein Klo von Poster, das gibt's ja gar nicht. Das sieht aus wie eine romantische Komödie zwischen drei Typen. Unfassbar.
Ja. Siehst du, so funktioniert Werbung.
Wenn das in meinem Algorithmus auftaucht, dann niemals drücke ich da drauf. Nie, nie.
Ja. Und das ist wirklich ein ganz ernsthafter Film, der sich wirklich mit harten Themen auseinandersetzt.
Gut, aber das ist nochmal ein Special für sich. Filmposter und ihre nicht vorhandene Qualität in den letzten 20 Jahren, da kann man auch Sendungen vollfüllen. Können wir gleich zusammentun mit der Sendung über die deutschen Untertitel, die nicht taugen. Und dann
das
haben
stimmt.
wir zwei schöne Specials mit Rant.
Ja. Auf jeden Fall. Und bei den Filmpostern ist ja auch, es gibt nur 12. Die werden abgeändert immer auf den
genau,
jeweiligen
Film. Das ist wie wenn du eine Webseite heutzutage baust. Es gibt halt ganz gewisse vorgecastete Dinge. Du kannst dir den Balken hier hinschieben oder da, aber es gibt halt nur einen Balken. Ja, und du kannst hier dies und das machen und so ist das bei Filmpostern auch. Aber ganz schlimm finde ich halt eben die Poster, wenn das so stümperhaft der Kopf drauf geschraubt ist. Aber das ist sowieso nochmal so ein Hassthema von mir, dass es, obwohl wir in 2021 Filme erschaffen, wo du die Realität nicht mehr von der fiktiven Welt unterscheiden kannst, durch das großartige CGI an einigen Stellen, ne? Dass es uns trotzdem nicht gelingt, ein anständiges Photoshop hinzukriegen.
Das fasst das ganz gut alles zusammen, dieses Thema. Aber wir schweifen ja ab.
Mhm.
Wir haben ja heute auf der Fahne, wie gesagt, die deutschen Filme, deutschen Serien, deutsche Produktion, auch deutschsprachige Sachen habe ich ja, wie gesagt, hier ein bisschen mit drin. Es gibt ja auch von den Kollegen in Österreich und der Schweiz und so, gibt es ja auch Beiträge, die so ein bisschen in das gleiche Schema fallen, beziehungsweise die man ja schon allein aufgrund der Sprache ja kaum davon unterscheiden kann. Und ja, wie du schon sagst, ne, da gibt es gute und weniger gute Vertreter. Ich habe mich dem Ganzen mal einfach so genähert, dass ich mal so ein bisschen selber gucke, was ich so alles geschaut habe, was so eine deutsche Produktion ist und wie das so wegkommt. Und da gibt es halt doch schon sehr viele gute und es gibt auch sehr große und es gibt auch persönliche absolute Lieblingsfilme, also die so eine 10 von 10 mit Herzchen dahinter sind, die tatsächlich deutsche Filme sind bei mir. Also da ist alles mit dabei und die Folge jetzt soll das ja so ein bisschen einfach mal auch aufgreifen, dass es wirklich gute, sehenswerte Sachen gibt, die auch zum Teil so deswegen so gut sind, weil sie das Typische, was man mit deutschen Filmen verbindet, gar nicht haben.
Was ist denn das Typische?
Für mich ist immer so ganz bezeichnend, für mich wirken deutsche Filme immer sehr hölzern. Das liegt an verschiedenen Sachen. A, dass deutsche Schauspielschulen sehr theaterlastig sind von ihrer Ausbildung her. Das heißt also, die lernen nicht explizit an den Filmschauspielschulen, lernen die nicht Filmschauspieler, sondern hauptsächlich Theater. Das macht viel mit denen, mit der Art, wie die sprechen, wie die spielen, wie die Sachen teilweise eben so ein bisschen overacten und so ein bisschen holzhammermäßig machen. Und was auch immer sehr bezeichnend ist, die Dialoge klingen immer so wie ausgedacht, was sie auch meistens sind.
Ja.
Also es gibt wenig Improvisation, es gibt wenig Nuscheln, wenig mal Wörter zusammenpacken, wenig oder M oder so Füllerwörter, weil das nicht im Text steht und das wirkt dann so unnatürlich beim Sprechen.
Okay. Mhm.
Ja, für das viele ist für mich ja immer so ein deutscher Mief.
Vor ein paar Jahren war ja für viele typisch deutsch, wenn Schweighöfer drin war.
Ja, gut. Es ist ja jetzt auch ein bisschen ad absurdum geführt, weil wir uns ja fragen müssen, was macht der bei Army of the Dead? Aber das ist auch wieder ein anderes
Thema. Ich glaube, da habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn der da mitspielt. Vor allem auch in seinem Outfit. Das kann schon ganz witzig werden.
Ja, bestimmt. Das will ich damit gar nicht in Frage stellen. Das ist ja, das führt das dann wieder weg von dem typisch deutscher Film ist, wenn Schweighöfer mitspielt. Ja.
Hast du denn, du hast ja gerade gesagt, eine 10 mit Sternchen gibt's.
Ja.
Das finde ich spannend. Und ich finde,
viele könnten das wissen.
Ja.
Ist ja auch ein und das andere Mal schon gefallen. Es ist bei mir natürlich Oh Boy.
Ah ja, alles klar. Mit Tom Schilling, richtig, richtig?
Genau, ja. Von das Regiedebüt von Jan-Ole Gerster, beziehungsweise war seine Abschlussarbeit auf Filmschule.
Ja, genau. Ich erinnere mich. Ich habe den tatsächlich nicht gesehen.
Ich finde ihn fantastisch. Es ist wirklich ein Film, der berührt mich, der löst in mir sowohl Mitgefühl als auch wirklich tief empfundene Freude und Amüsiertheit einfach auch aus und ich mag alles an dem Film.
Ich erinnere mich noch, als er rausgekommen ist, dass der ganz schön polarisiert hat, dass er so ganz die Kritik war nicht besonders lieb zu ihm, sagen wir es mal so.
Kann ich mir auch vorstellen. Es ist wirklich total speziell. Es geht ja um Tom Schilling, der so ein junger, zielloser Ex-Student ist, der alleine lebt, sein Leben nicht auf die Kette kriegt, hat nichts erreicht, hat sein Studium abgebrochen, sein Vater ist Anwalt und schiebt ihn jeden Monat ein Tausender rüber für nichts. Der weiß auch nicht, dass er mit dem Studium aufgehört hat und er lebt so einen Tag hinein und du verfolgst ihn so an einem Tag in so einer Odyssee durch Berlin und das ist für mich ein toller Film, ist cool gemacht und der ist eben auch ein bisschen anders. Sogar Michael Kwistek, Gott hab ihm selig, der hat ja auch eine Nebenrolle, wofür er auch die Lola bekommen hat in Deutschland für diese Rolle in dem Film. Also ich finde ihn sehr, sehr fantastisch und der ist einfach auch so ein bisschen anders, weil er einfach so in den Tag hineinlebt, dieser Film. Ja, das ist ja nicht so durchstrukturiert, das ist ein bisschen wie so eine Odyssee.
Findest du denn in dem Film irgendwie Anleihen? Das wurde ihm nämlich auch so ein bisschen vorgeworfen, dass er sich ziemlich viele Anleihen eben aus anderen Ländern holt und versucht so ein bisschen was zu sein, was er nicht ist. Gerade weil es schwarz-weiß ist, sehr viel Jazzmusik drin ist und
ja, dadurch wirkt er natürlich so ein bisschen prätentiös. Das kann ich auch nachvollziehen, aber das stört mich halt persönlich gar nicht. Und ansonsten wüsste ich aber nicht, womit ich den so richtig vergleiche. Klar, der ist sehr leicht und durch dieses jazzy und lockere Lebensgefühl hat er auch so ein bisschen was von französischen Filmen, aber das stört alles nicht. Ich finde es auch prinzipiell nie schlecht, wenn man bei einem Film sagen kann, der hat sich dort und dort bedient.
Das wollte ich damit auch nicht sagen. Mir war nur klar, oder mir war ist wieder in den Kopf gekommen, dass der damals nicht besonders geliebt wurde. Wenn du jetzt, das ist jetzt eine 10 mit Sternchen, was ist denn dann mal so ein Beispiel für ein richtiges Gurkenfestival?
Richtiges Gurkenfestival.
Ich frage jetzt hier einfach, ich will deine Struktur nicht durcheinander bringen, Entschuldigung.
Nee, also ich hab mich natürlich jetzt erstmal nur für diese Folge mit den guten Sachen beschäftigt. Aber es gibt sicherlich auch ganz, ganz viele richtige Klo-Filme. Ich gucke mal, ich wälze derweile mal meine Liste, aber es ist auf jeden Fall auch...
Ich kann auch gleich noch eine andere Frage, weil mich das nämlich einfach interessiert. Wenn du jetzt mal so darüber nachdenkst, was so als Klassiker bezeichnet wird oder alte, ganz alte Filme oder sowas, gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist ein deutscher Film, der wird auch oft als Klassiker genannt und das ist wirklich etwas, wo man sagen muss, hier ist was ganz Besonderes passiert?
Ja, gibt's auf, also ein etwas jüngerer Klassiker, der jetzt nicht so richtig Klassiker ist, aber er ist schon ein bisschen was älter und der hat aber hohe Wellen international geschlagen, ist ja auf jeden Fall Das Leben der Anderen. Mhm. Der ist wirklich fantastisch. Also um den habe ich mich eben auch aufgrund dieser Abneigung gegen deutsche Sachen lange, lange drumherum geschlängelt und gedrückt. Und als ich ihn dann endlich gesehen habe, musste ich wirklich sagen, schade, dass ich das so lange vor mir hergeschoben habe, weil der ist wirklich toll.
Ja, das ist ja auch einer der Filme, die übersetzt wurden, also beziehungsweise die auch im Ausland ziemlich erfolgreich liefen. Sicherlich ein gutes Beispiel, ja. Mhm. 2006, ja. Ne? Mhm.
Dann natürlich ein großer Klassiker, den ich aber immer noch nicht gesehen habe, ist natürlich Das Boot.
Ja. Ich mag den auch. Es ist nicht so, dass ich den regelmäßig gucke, aber ich habe auch, gibt ja diverse Fassungen davon, die sind alle hier bei mir zu Hause. Mehr oder weniger die Fernsehfassung habe ich tatsächlich nicht, was ja die längste ist mit, oh, ich will nichts Falsches sagen, aber so 280 Minuten, sowas in der Art.
Ja, Sechsteiler auf jeden Fall.
Da weiß ich auf jeden Fall, dass der mich damals auch nachhaltig, nicht geprägt ist das falsche Wort, sondern einfach, der hat mich gepackt, der hat das... Das Beklemmende, was Wolfgang Petersen da gedreht hat mit der Unterkunft im U-Boot, das finde ich, hat er wahnsinnig gut gemacht. Und es ist auch kein Wunder, dass Jürgen Prochnow danach in den Staaten als die neue deutsche Schauspielhoffnung da lange Zeit auch, ja, dann auch in jede Menge B-Filme in den Staaten letztlich war und so. Aber was er da abliefert, das ist schon wirklich, wirklich gut. Auch Herbert Grönemeyer in seiner Schauspielerkarriere damals noch. Macht einen guten Job, tut genau das, was er da soll in der Rolle. Und die sind alle toll. Also, ja, ich fand den auch gut. Und den würde ich auch immer wieder mal nennen, wenn man mit dem Thema was anfangen kann. Weil das ist natürlich so ein themengetriebener Film. Wenn du nichts mit dem Weltkrieg da anfangen kannst und dich das mit der Maschinerie U-Boot oder wie geht der Krieg mit seinen Soldaten um, wenn dich das alles nicht interessiert, dann ist das natürlich nichts, ne?
Ja. Gehe ich absolut mit. Was auf jeden Fall mir eingefallen ist, was Deutschland wirklich nicht gut kann, waren viel Komödien in den 90ern. Hm. Also die so auf diese breite Masse abgezielt haben, so Voll Normal und Ballermann 6 und solche Geschichten, das sind ja wirklich unterirdischste Scheiß-Schrottfilme. Das kann man ja nicht anders sagen. Nee. Wo auch das Niveau keine Rolle mehr gespielt hat, wo es einfach nur darum ging, die Messlatte immer weiter tiefer zu legen, was das Niveau eben angeht. Da gab es sicherlich viele, die schlecht waren. Es gibt aber auch, also ich finde vor allen Dingen, das habe ich vorhin schon mal gesagt, es gibt, wenn deutsche Filme sich an Sachen versuchen, die in USA funktionieren und cool sind, das funktioniert in den meisten Fällen in Deutschland nicht. Also so richtige Genrefilme, die man dann so kopiert. Ich finde zum Beispiel, ganz viele werden mich jetzt steinigen, viele sind extrem große Fans von dem Film. Ich finde, der größte Schrott, mit den ich in deutschen Filmen gesehen habe, war Knocking on Heaven's Door.
Ich wusste, dass
ich finde den grottenschlecht.
Ja. Mhm.
Und der ist ja wirklich so, der liebäugelt ja so mit Pulp Fiction und solchen Sachen. Und der ist einfach nur scheiße.
Das ist tatsächlich so, dass der, ja, also auf den können sich die meisten einigen, eben weil er diese ganzen Referenzen hat und seinen eigenen Twist da drauf legt. Ich fand den damals auch toll, gar keine Frage, aber ich hatte einen Rewatch vor 2-3 Jahren, glaube ich, oder sowas und der funktioniert halt nicht mehr. Also da bleibt nichts von übrig. Da gibt es andere Filme, die ich früher schon mochte und die tatsächlich auch besser altern. Also du bist ja ein Freund von romantischen Filmen, das weiß ich ja. Und da fällt mir natürlich dann gleich ein, das wunderschöne Roadmovie im Juli, den ich dir da, ist auch schon ein bisschen älter, ich glaube 20, 20 Jahre wird er auch schon alt sein, von 2000.
Das sagt mir überhaupt gar nichts.
Christiane Paul und Moritz Bleibtreu in den Hauptrollen. Von. Du hast doch erst vor kurzem Der goldene Handschuh gesehen, oder nicht?
Ja,
und ich korrekt, dachte, ja. Ich dachte, das hat dich inspiriert, von diesem wunderbaren Regisseur alle Filme zu gucken. Das ist nämlich einer davon.
Ja, nee. Ich bin jetzt nicht der größte. Also ich fand zum Beispiel das Werk davor mit hier Diane Kruger. Wie ist es denn? Aus dem Nichts? Es war auch nicht so mein Film.
Nee, war es auch nicht. Aber im Juli ist eine tolle romantische Roadmovie-Geschichte, die immer noch geht. Aber ist kein großer Film. Also, ne, das. Aber im Vergleich jetzt zu so einem Lucky on Heaven's Door, es gibt von Fuck You Goethe und den Impuls, den das gegeben hat und die ganzen Nachmacher davon, beziehungsweise solche Sachen wie, wie heißt es hier, Coquevin 1, 2, 3, 4, keine Ahnung, wie viel es da gibt, oder Stofftiere, denen irgendwelche Körperteile fehlen.
Ja, also ich muss aber zugeben, kein Ohrhasen, also den ersten davon, den finde ich halt wirklich noch unterhaltsam und gut. Der, muss ich sagen, den finde ich lustig, der ist auf den Punkt geschrieben, der ist nicht zu albern, der ist nicht zu überdreht, der ist auch irgendwo storymäßig noch einigermaßen nachvollziehbar auf dem Boden geblieben. Das finde ich in Ordnung. Aber schon, das was war, so alles danach kam. Es wurde halt einfach
zu viel, ne?
Ja.
Das ist eher so, das ist eher so das Problem.
Ja, also bei mir war es auf jeden Fall bei 2 Uhr Küken, weiß ich noch genau, da gibt es die Anekdote mit mir und meiner Frau, wie wir den geguckt haben. Und der Abspann fängt an, ich laufe in die Küche, hole einen Eimer und stelle ihn unter dem Fernseher und sie so, was machst du da? Und ich so, der Schleim muss irgendwohin abfließen. Also der ist halt so zugekitscht, das geht halt gar nicht.
Ja, ja, ja. Das ist unkontrollierte Schleimabgabe ist da ein großes Thema. Gar keine Frage. Ja.
Aber was man auf jeden Fall sagen muss, trotzdem gibt es Filme, die sind wirklich, wirklich gut, und das jetzt mal abseits von Mainstream und Unterhaltung und so, gibt es auch wirklich sehr ernstzunehmende Filme, die wirklich stark sind. Ja. Also ich muss auf jeden Fall mal sagen, ich habe Das Leben der Anderen genannt, der ist wirklich einfach ernstzunehmender Film, der ist echt gut. Dann natürlich Der Untergang, das ist eine wahnsinnig tolle Auseinandersetzung mit diesem ganzen Thema, und auch schön, einen Film über den Zweiten Weltkrieg zu sehen, der sich mit so einer kleinen Episode befasst und so ein Mikrokosmos. Das ist fantastisch. Dann gibt es natürlich den Systemsprenger, der jetzt ja unlängst erst für Furore gesorgt hat, auch international. Es gibt aber auch so ein paar kleinere Filme, die ich wirklich sehr empfehlen kann, zum Beispiel In den Gängen. In den Gängen ist ein ganz, ganz fantastischer Film. Der ist so ein bisschen mit Lokalkolorit hier so angereichert, was so hier um Leipzig und im Osten und so abläuft. Aber der ist ganz toll gedreht, noch toller geschauspielert und einfach ein wunderbarer Film. Und vor vielen Jahren mal in einer Sneak gesehen, auch nicht so bekannt, der Film Freistadt.
Ja.
Hast du davon schon mal was gehört?
Nee, kein bisschen.
Das ist die Geschichte von so einer jugendlichen Besserungsanstalt. Also quasi ein bisschen wie die deutsche Version von King of Devil's Island. Ist also so eine, ja, wie so ein Arbeitslager für Jugendliche, die straffällig geworden sind oder anderweitig irgendwie nicht erziehbar, und die werden dort halt wie in einem Arbeitslager eben zusammen untergebracht und müssen dann dort wirklich Schwerstarbeit leisten, Stichwort Torfstechen und so. Und der ist wirklich hart, aber genial gedreht und toll geschauspielert, richtig gute Kinderdarsteller, die auch jetzt, glaube ich, noch kein Mensch kennt, aber die sind einfach stark.
Sagt mir tatsächlich nichts, ne? Aber
ist schon ein paar Jahre älter.
Aber ich habe auch auf der Liste der deutschen Filme auch allerhand übrig, weil meine Couchbegleitung auch jemand ist, die per se erstmal sagt, Deutsch muss jetzt nicht unbedingt sein. Und da habe ich es auch wirklich schwer, mich da mit Argumenten dann durchzusetzen, weil da ist es wie bei so vielen, dass er sagt, nö, lieber nicht. Also wenn es einen Ersatz gibt, Wenn gerade noch was anderes auf der Liste ist, dann wird das eher geguckt. Wenn man dann mal was guckt und es ist dann auch wirklich ein guter Film, dann ist, hinterlässt das auch Eindruck, aber ist niemals, und das ist halt, das ist mir auch noch nicht vorgekommen, dass irgendwer gesagt hat, ich habe den Film gesehen und seitdem gucke ich aktiv deutsche Filme. Also das ist mir auch noch nicht untergekommen. Also nee, wenn man sich stimmt. mit Leuten unterhält und man sagt vielleicht, dass das ganze Werk von Friedrich Akin, das kann man sich komplett geschlossen ansehen oder sowas, dann sagen die meisten, na, ich habe den gesehen, aber jetzt den nicht oder so. Aber nie sagt einer, ja, weil ich weiß, wie gut deutsche Filme sein können, gucke ich jetzt alles, was deutsch ist, weil dann fällt den Leuten ganz schnell halt wieder der Tatort am Sonntag ein oder das Traumschiff oder der Bergdoktor oder weiß der Frosch und dann sagen sie, das ist ja, nee, das taugt ja alles nicht.
Die haben ja auch so die, gerade diese Fernsehproduktionen, seien es eben serielle oder eben so, vor allen Dingen eben in Deutschland ist halt Krimi. Krimi ist so das deutsche Ding, was produziert wird, noch und nöcher. Da gibt es 5000 verschiedene Reihen und für viele ist es, sind diese deutschen, ich sage jetzt mal austauschbaren Krimis, das, was für mich so diese seichten Romcoms sind. Mhm. Ne, das ist einfach abschalten, sich das angucken, man ist nicht zu angestrengt, es ist einem auch ein Stück weit egal, was passiert, man weiß ja auch, was passiert und wer da so der Mörder ist, das kann man sich an zwei Fingern abzählen. Das ist aber wahrscheinlich auch okay. Ich hatte die Situation jetzt tatsächlich jetzt erst vergangenes Wochenende mit meiner Mama. Da waren wir halt bei meinen Eltern, waren wir da und haben geguckt und oder was heißt geguckt, wir haben halt Mittag gegessen und so und dann saßen wir halt so noch ein bisschen rum und da hat meine Mama nebenbei noch so ein Krimi zu Ende geguckt, den sie angefangen hat. Auch so ein, ich weiß gar nicht, was es war und ich habe da so 5 Minuten zugeguckt und dann habe ich so frech, wie ich bin, gesagt, ich so, na, aber gut, geschauspielert ist das nicht, ja. Und da habe ich irgendwie so einen Nerv getroffen und hat meine Mama genau das gesagt. Weißt du, für mich ist das einfach eine halbe Stunde Hirn abschalten und wenn ich in 2 Monaten mir den nochmal angucke, weiß ich nicht mal mehr, wer der Mörder war und kann mir das nochmal angucken, als hätte ich es zum ersten Mal gesehen.
Ja, also wir wissen ja, und das ist tatsächlich, habe ich ja eingangs mal gesagt, dank der Streamingdienste, die eben auch viel Geld in Produktion pumpen und das Konzept Streamingdienste und wie die Geld verdienen, hat sich mir noch nicht erschlossen. Das kann mir mal einer gerne in den sozialen Netzwerken mal erklären, weil sie geben sehr, sehr viel Geld aus, zeigen den Film dann für einen kleinen Betrag. Also das heißt, so ein Film soll wahrscheinlich neue Kunden jede Menge binden. Ich weiß nicht, ob sie das rechnet, wenn sie dann in so eine Serie, in eine fantastische Serie wie Dark, da wirklich richtig, richtig viel Geld reintun, weil sie vorher ja auch nicht wissen, dass das durchschlägt. Also insofern finde ich das mutig und freut mich sehr. Es gibt natürlich auch dadurch noch ein größeres Angebot an Filmen, deutsch wie auch aus anderen Ländern. Und das heißt, die Quote der Gurken wächst dann natürlich auch unmittelbar. Das lässt sich auch alles nicht verleugnen. Und auf eine sehr, sehr gute Serie wie Dark folgen wahrscheinlich also mindestens 3-4 Serien, die eher so meh sind. Ne?
Ja. Was war jetzt auf jeden Fall ein gutes Stichwort, Dark. Ich habe nämlich gerade gesagt bei dem Film Freistadt, dass die jungen Darsteller aus dem Film niemand kennt. Nein! Louis Hoffmann spielt die Hauptrolle bei Freistadt.
Mhm.
Ja. Der Hauptdarsteller auch aus Dark. Und mir sehr positiv auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben, die Schauspielleistung und auch sonst, wie gesagt, harter Tobak, aber echt guter Film gewesen. Und was haben wir noch? Ich habe hier noch von ernsten Filmen, die mir auch gut gefallen haben, was aber auch so totales Lokalkolorit ist, war der Gundermann-Film.
Mhm. Der hat auch sehr
wahrscheinlich
gute Kritiken
tatsächlich gekriegt. Für jemand, der aus dem Osten ist, vielleicht nochmal ein anderes Ding als vielleicht jetzt für dich. Ich weiß nicht, wie da der Bezug ist.
Also einen Bezug hatte ich keinen großen. Ich kannte den auch tatsächlich nicht. Ich habe den Film gesehen, weil ich den Hauptdarsteller ganz gut finde. Tatsächlich. Und ja, also ich habe den nicht so gefühlt, wie ich es mir erhofft habe, ganz ehrlich. Leider. Ich mochte den, aber ich habe wirklich, also was du gerade sagtest, diese Verbindung zu dem zum Lokalkolorit geht mir halt so ein bisschen ab. Aber von der Machart ist der wirklich gut. Und Alexander Scheer, ich mag den irgendwie, weil der auch schön wandlungsfähig ist. Der kann halt wirklich allerhand spielen. Das mochte ich ganz gerne.
Ja. Was ich auf jeden Fall sagen kann, das ist nicht nur bei deutschen Produktionen so, das finde ich auch generell. Ich finde, die Königsklasse ist so diesen Spagat zwischen Gehalt und Unterhaltung hinzukriegen. Und das hast du meistens bei so Feel-Good-Filmen, die humoristisch zwar angehaucht sind oder generell einfach lustig sind und ihre Botschaft über Humor transportieren, die aber einfach irgendwie einen ernsten Kern haben. Und da gibt es tatsächlich auch ein paar deutsche Vertreter, und da gehört für mich Oh Boy auf jeden Fall mit dazu. Ich finde aber auch einer meiner absoluten Lieblingsdeutschen Filme ist Goodbye Lenin. Da ist es eben ähnlich. Da geht es ja auch wirklich um eigentlich eine tragische, ernsthafte Thematik, dass eben die Mutter im Koma liegt und dann aufwacht und nicht mehr aufgeregt werden darf, weil dann wahrscheinlich der zweite Herzinfarkt ihr das Leben nimmt, und inzwischen war aber die Wende. Und das ist tatsächlich jetzt nochmal ein bisschen relevanter. Da gibt's, ich verärgere dich jetzt ein bisschen, eine Kritik von Wolfgang M. Schmidt jetzt erst neulich. Da geht's nämlich ein bisschen darum, dass Goodbye Lenin diese Filterblase vorweggenommen hat, die ja jetzt natürlich absolut gesellschaftsrelevant ist, dass jeder so in seiner eigenen Bubble lebt, und das ist ja dort eben absolut das Beispiel filmisch dafür.
Ja, aber das unterstreicht einmal mehr die, lassen wir das. Also wirklich, weißt du, einen Film zu nehmen, der sich damit auseinandersetzt, dass die Frau, die Mutter im Schlafzimmer im Grunde eingesperrt ist, weil sie nicht raus darf, weil sie einen Herzinfarkt kriegt, dann als die Vorhersehung der Filterblase zu sehen. Herr Schmidt, ich bitte Sie. Es ist ja, was ist denn dann Lamborg, die Vorhersehung, weil das in den Niederlanden Gras freigegeben wurde? Oder, naja. Loriots Papa Ante Portas.
Ich muss tatsächlich mir die Peinlichkeit geben, dass ich von den Loriot-Filmen keinen gesehen habe, aber eigentlich Bock drauf habe. Aber ich kann es halt
einfach machen. Einfach machen.
Ja, ich weiß, ich kann es, aber mit sowas kriege ich meine Frau nicht hinterm Ofen vorgelockt. Und deswegen muss ich für solche Filme immer die Zeit finden, das alleine zu gucken.
Ich kann es sogar verstehen, tatsächlich, weil sich Loriot mir auch erst sehr spät erschlossen hat. Aber das ist auch so ein Film, aus dem nimmst du dann so viele Sätze mit, die dann in deinen Lebensalltag einfach überfließen werden. Das kann ich dir jetzt schon garantieren.
Ja, das gibt's schon bei mir. Also ich habe schon teilweise Floskeln und so, die aus Loriot-Filmen sind, ohne sie jemals gesehen zu haben.
Na, siehst du, jetzt musst du
so nur ein schönes ansprechendes Mauskraut zum Beispiel.
Genau. Ja. Also musst du. Ja, also die leichten Filme, die auch eine ernste Thematik haben, die finde ich auch gut. Ich finde auch die ernsten Filme, die eine ernste Thematik haben, auch gut. Klassiker. Ich kann zum Beispiel auch mit den richtigen Klassikern, die immer genannt werden, sowas wie M, eine Stadt sucht einen Mörder, kann ich was mit anfangen, weil ich halt sehe, was daran so besonders ist, ne? Und allein wenn wir auf die Jahreszahl gucken, 1931, was da filmisch gemacht wurde, das ist schon ziemlich einzigartig, ne? Metropolis oder sowas noch viel früher. Mit sowas kann ich genauso viel anfangen, wie halt eben auch mit, ja, Papa Ante Portas, Herr Lehmann. Fand ich, ist auch ein schöner, kleiner deutscher Film. Gegen die Wand hat mich damals tatsächlich eiskalt erwischt. Ein Schauspieler wie Birol Ünel habe ich vorher noch nie gesehen, ehrlich nicht. Also, boah. Auch vom Thema her, und auch ein Schauspieler, der leider viel zu früh gestorben ist. Aber auch die neue Art damals, Ende der 90er, Lola Rent, was Tom Tykwer da gemacht hat, sowas gab es ja auch noch nicht. Das sind ja alles Sachen, die haben auch so ein bisschen den Weg geebnet für andere Leute, die sich dann was trauen konnten. Und natürlich gibt es zwischendurch immer wieder Sachen wie Schule, Klassenfahrt, Fuck You Goethe oder sowas, die ein anderes Kino Publikum eben auch abgrasen sollen, aber nichtsdestotrotz, die spielen halt eben auch Geld ein, und das erlaubt dann wieder ganz andere Filme, die vielleicht vorher gar nicht, die Leute sonst vorher vielleicht gar nicht hätten machen können, ne?
Ja, na klar. Also jetzt, wo du Schule sagst, ne, das weckt in mir natürlich ein unglaublich nostalgisches Gefühl, weil das war ja wirklich, wo ich jung war, und das war einfach der Film, den wir da alle geguckt haben. Da haben sich alle drüber unterhalten. Und ja, das hat natürlich einen anderen Status als jetzt ein Fuck You Goethe für mich.
Ja, ja, klar, das ist ja dann auch immer, das sagt ihr ja auch sehr oft in euren Shows hier, es ist ja auch immer ein Zeitzeugending. Also, wie alt war ich da, als der Film gekommen ist, und habe ich den aktiv erlebt oder habe ich da einen Film geguckt, den es schon x Jahre gab? Und dementsprechend hast du vielleicht ein gutes Gefühl, fühlst aber nicht, zum Beispiel, sagen wir mal was ganz Dummes jetzt, Werner Beinhardt. Es gibt niemanden aus meinem Lebenszirkel, der den Film nicht gesehen hat. Weil 1990 war das der Film. Alle haben diese Comics gelesen und alle haben diesen Film gesehen. Alle haben sich über die Realszenen geärgert und die Trickfilm-Variante geliebt, wie die Pest. Aber das macht den Film, und der war natürlich super erfolgreich, aber das macht ihn natürlich nicht zu einem wirklich guten Film.
Ja, oder ich verstehe halt, genau, was du
wenn
meinst.
Wir mal beim, wenn wir beim Fernsehen bleiben, einer der ersten, der ja tatsächlich dieses TV-Kino-Ding geknackt hat, war ja eben Götz George als Schimanski. Aus dem Tatort entstanden. Die Tatorts mit Schimanski waren immer super erfolgreich, waren so erfolgreich, dass es dann einfach diverse Kinofilme mit sich nachgezogen hat. Und das hat ja gut, keine Ahnung, ich glaube 35, 40 Jahre gebraucht, bis das einem weiteren Tatortkommissar mit Schiller dann wieder gelungen ist. Jetzt kann man die beiden auch nicht direkt miteinander vergleichen. Die Schauspielkunst von Götz George ist weit über dem von Herrn Schweiger. Aber es kann halt so einen Impact haben, dass dann plötzlich der Drang entsteht und diese Not entsteht. Wir müssen hier mal was Großes wagen und versuchen. Und das mal klappt das und mal klappt das nicht. Und ich denke halt, wenn Streamingdienste weiterhin da zum Beispiel auch Geld reinpumpen in Projekte, die auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt massentauglich sind, wie zum Beispiel auch Unorthodox, ja, dann kriegst du plötzlich eine der besten Serien, die es in den letzten Jahren gegeben hat, zu einem Thema, dass, wenn du das auf dem Papier liest und deinem Nachbarn vielleicht vorliest, der sagt, naja, was interessiert mich das Dasein in einer jüdischen Gemeinde? Und dann kommt diese Serie und knallt da rein und plötzlich ist man mittendrin. Ne?
Ja, genau. Also das ist halt auch ein ganz großes Stichwort. Es gab, wie in wahrscheinlich jeder Filmgeschichte von jedem Land, irgendwo einfach Wegebner, die einfach bis heute noch einen großen Einfluss haben, das zweifelsohne. Aber heutzutage hast du ja eine unglaublich internationale, offene Welt, wo eigentlich in jedem Land überall alles geht in irgendeiner Form, beziehungsweise es Leute gibt, die einfach Bock drauf haben, nicht das zu machen, was so Standard ist, und dann einfach auch tolle Filme erschaffen können. Ich spreche jetzt zum Beispiel gerade so Richtung, es gibt ja auch so echte Genrefilme, die mit dem, was so, die du siehst und dann nicht mal sagen würdest, okay, das ist ein deutscher Film. Mir geht es zum Beispiel so mit Hakazusa, über den habe ich auch schon mal gesprochen. Das ist ja eine deutsch-österreichische Produktion vom Österreicher Lukas Feigelfeld, der ja ein bisschen wie The Witch, der natürlich international auch sehr populär, erfolgreich war, einfach das Leben einer Frau porträtiert, die abseits der Gesellschaft lebt und deswegen abergläubisch in früheren Zeiten einfach als Hexe bezeichnet wird und ausgestoßen wird und wie die mit ihrem Alltag klarkommen muss. Und das ist natürlich was ultra eigenes, ultra düsteres, und der Film ist definitiv nicht was für jeden, aber der hat mich halt umgehauen damals. Also, oder was heißt damals, vor kurzem, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Das sind halt auch echte Genrefilme, die so speziell sind, dass man nicht mal sagen würde, okay, deutscher Film.
Ja, genau. Und da, das ist ja auch immer wieder das Verblüffende, finde ich. Wenn dann so ein Film um die Ecke kommt oder plötzlich ein Film im Ausland ein Erfolg ist oder sich da abzeichnet, dass er wohlmöglich sogar für irgendwelche Auszeichnung auserwählt wird von ausländischen Journalisten, dann wachen wir in Deutschland immer ganz gerne mal auf und sagen so, oh, guck mal hier, jetzt können wir auch, das ist mal wieder so ein Moment, da können wir alle stolz sein. Und dann reden wir plötzlich über einen Film, den vorher halt einfach niemand interessiert hat, der vielleicht wirklich ewig lang keinen Verleiher bekommen hat, wo die Leute gesagt haben, das interessiert doch hier wirklich niemanden und das haut keinen vom Moped. Und dann, das ist so einer der Fehler, der halt oft passiert ist, In der Fahrtrinne tauchen dann plötzlich Ersatzfilme auf. Also dann wird irgendein altes Werk von irgendwem, der an dem Film beteiligt wird, rausgekarrt, oder dann fließen hier plötzlich Gelder, mach mal sowas Ähnliches wie das, und das geht halt immer in die Hose.
Und absolut, und noch mehr, wenn es halt aus internationalen Sachen angeheizt ist. Du könntest, also du weißt jetzt schon, egal wer es macht, wenn in Deutschland ein Film gemacht wird, der sich an The Big Lebowski orientiert, wird es 100% Schrott.
Ja. Ja, ist so. Und deswegen ziehe ich halt in jeder Sprache und so ziehe ich halt Filme vor, die was Eigenes machen, und das muss nicht mal groß sein. Also es geht ja gar nicht immer darum, den nächsten riesen Blockbuster zu machen. Auf die stehe ich auch und du auch, das weiß ich auch. Aber wir stehen halt eben auch, oder ich mag halt gern, wenn es um deutsche Filme geht, halt eben auch Filme, die eigentlich im Grunde eine ganz simple Geschichte erzählen. Also ich werde langsam langweilig, weil ich immer nur die Filme von Fatih Akin hier nenne, aber Soul Kitchen zum Beispiel ist so ein Film, den kann ich mir immer wieder anschauen, weil es nicht nur eine schöne Geschichte von zwei Brüdern ist, sondern ja, natürlich maßgeblich auch, weil es in Hamburg spielt und ich Hamburg einfach für eine tolle Stadt halte, aber weil es halt eben auch eine schräge Geschichte ist, die mit der Koch, der eigentlich mehr Musik verkaufen will als Essen selber, und mit wieder Moritz Bleibtreu, Adam Bustukus und jede Menge andere Leute, die man schon zigmal, auch Ünal Bürler wieder, großartiger Film, gucke ich immer wieder gerne. Aber die Geschichte ist, die passt wirklich auf, wie man so schön sagt, die passt auf den Bierdeckel. Ne? Das ist jetzt hier, das ist eben nicht. Oder auch, wie du vorhin gesagt hast, der Untergang, dieses kleine Fenster, in das wir reingucken können, das dich aber so mitnimmt und auch nochmal unterstreicht, wie groß dieser Impact da gewesen sein muss zur damaligen Zeit, ne? Und nicht zu Unrecht ist das Ding ja noch international sowas von durch die Decke gegangen. Also die schauspielerische Leistung und die Art, wie das gedreht war, ist ja super erdrückend auch. Und ist ja auch gar keine leichte Kost. Aber es ist trotzdem so spannend und so gut gemacht, dass man einfach sagt, das hat den Status deutschen Film auch schon verloren. Das ist, ja, weil das international so anerkannt ist und da referieren so viele Leute auch noch drüber und sagen, ach, ne, den kennen wir daher, und das sowas gibt's halt eben auch, ne?
Ja. Wichtig sind auf jeden Fall, wie du das nämlich gerade gesagt hast, so originäre Sachen, die so ganz organisch sich entwickeln, sich jetzt nicht wirklich darauf konzentrieren, irgendwas anderes nochmal nachzustellen, sondern die irgendwie entstehen, und da sind es eben auch manchmal so verrückte Sachen wie alles, was so auf den Büchern auch von Sven Regner so basiert. Du hast vorhin Herr Lehmann gehabt.
Ja, ganz groß, ganz groß.
Magical Mystery habe ich genauso gefeiert. Das sind ultra spezielle Filme, die immer so eine Handvoll von Typen, die dann für solche Filme zusammenkommen, immer wieder in einen Topf schmeißt und die auch andere Sachen cool zustande gebracht haben.
Ja, und im Grunde ist ja Herr Lehmann nichts anderes als The King of Staten Island. Ne, es geht halt darum, dass Herr Lehmann in Berlin in seinem Trott ist und sich trotzdem jeden Tag fragt, ist das hier das Einzige, was kommt? Und dann verliebt er sich, dann kommt wird die Nacht, in der die Mauer fällt, etc. und sowas. Aber das ist ja eigentlich, wir begleiten ihn ein Stück auf seinem Weg. Und so ist es ja bei einem amerikanischen Film wie The King of Staten Island, der ja auch sehr hoch gelobt wurde, sowas. Das ist im Grunde nichts anderes, nur dass die Leute eher dahin gucken würden und sagen, das ist aber ein toller Film und mit 2,5 Stunden auch überhaupt nicht zu lang. Und dann sagen, naja, der Herr Lehmann, das ist ja eher so ein bisschen so ein witziger Film. Das ist ja was zum Schmunzeln oder so. Nur einfach, weil da ein Humor getroffen wird, der einfach auch tatsächlich über Jahre überdauert, weil die Geschichte wird ja auch nicht alt. Und eben, wenn wir nochmal zu Papa Ante Portas kommen, weil das halt, das ist einer der Filme, wo die Leute wirklich tatsächlich die Zitatmaschine im Kopf haben. Also selbst du sagst Sachen von einem Film, den du noch nie gesehen hast, diese Art von Komödie funktioniert ja auf Deutsch nur für uns auf Deutsch, aber das ist nichts anderes als ein komödiantischer Film von irgendeinem Amerikaner, der für uns dann extra übersetzt werden muss.
Eben. Und manchmal klappt aber sogar auch dieses Kopieren. Man denke nur daran an eine der großartigsten, prägendsten Sachen für die, sagen wir mal, für die deutsche Serienlandschaft, nicht wegzudenken, ist ja Stromberg. Und das ist ja nur The Office. Was anderes ist es nicht. Es ist genau 1:1 dasselbe Konzept übernommen, aber so krass eingedeutscht. Also deutscher geht's ja gar nicht, wie das umgesetzt worden ist. Und Christoph Maria Herbst ist ein Mann, den man auf der Straße sieht und der bei 90% der Leuten Stromberg hervorruft, obwohl das bei beiden ja nicht das Einzige ist, was der Mann gemacht hat.
Ja.
Aber es ist so prägend und so genial gewesen. Und ich habe auch alles gesehen, auch teilweise mehrfach. Es ist großartig. Ich arbeite selber in einem Bürojob. Für mich gehört das dazu. Für mich gehören den ganzen Tag, es gibt keinen Tag, in dem im Büro bei uns nicht irgendein Stromberg-Spruch fällt. Das ist einfach Pflicht. Das ist so. Und wenn dann die Leute, die das gemacht haben, die das auf so einen guten, schwarzhumorischen Realsatire-Niveau gemacht haben, wenn denen dann auch noch der Geniestreich schlechthin gelingt, sowas zu machen, wie später wie der Tatortreiniger, was eine der geilsten Serien überhaupt ist. Das ist wirklich eine Serie, die ist rund, die ist perfekt, die ist sowas von geil. Das gehört zu meinen Herzensserien und die hat halt geschafft, nochmal Bjarne Mädel in eine ganz andere Rolle zu drücken. Jeder hat gedacht, na gut, der ist halt Ernie bei Stromberg. Nee, scheiße, er ist Heiko Schotte, er ist der Tatortreiniger.
Ja, ist wirklich ein super Beispiel, weil das auch wieder eine Serie ist, die kann man jetzt belächeln, wenn man will, aber das tut man wahrscheinlich nur, wenn man sie tatsächlich nicht gesehen hat. Das muss man mal ganz klar sagen, weil da steckt ja ganz viel Grips einfach drin in jeder Folge und auch so viel Tiefe in den ganzen Folgen, selbst wenn sie wirklich zum Teil sehr albern sind, aber es gibt halt auch ein paar Folgen, da wird dir erst hinterher richtig bewusst, was ist da gerade auf Metaebene noch alles passiert, finde ich. Und ich fand zum Beispiel auch eine Serie wie Mord mit Aussicht, habe ich sehr spät erst für mich entdeckt, aber die fand ich auch sehr, sehr gut. Bjarne Mädel wieder mit dabei. Ich glaube, der kann gar nicht schlecht. Wüsste ich jetzt zumindest nicht.
Mich hat zum Beispiel nicht so abgeholt, 1000 Arten Regen zu beschreiben. Das ist auch ein sehr, sehr melancholischer Film mit ihm. Der hat mich nicht so abholen können.
Gut, dann nehme ich das zurück. Also in Serienform hat er mich bisher noch nicht verloren. Und seine erste Regiearbeit, über die haben wir ja lobhudelnd erst vor kurzem in einem Podcast beim Telestammtisch geredet, nämlich Sörensen hat Angst, auch großartig. Ja, und wenn man eben solche Filme einfach aus, und vielleicht schließen wir einen kleinen Kreis, wenn man solche Filme aus Gnatz nicht guckt, weil man sagt, das ist ein deutscher Film, dann tut man sich selber halt überhaupt keinen Gefallen. Wenn man sagt, es gibt so 50 Filme, die hat jeder irgendwie für sich selber mal irgendwann definiert, wo er sagt, ich glaube, die sollte jeder gesehen haben. Und ich sag mal, du versuchst es deinen Freunden näher zu bringen, vielleicht deinen Kindern, vielleicht deinem Enkelkind, vielleicht einfach nur einem Kumpel näher zu bringen, zu sagen, pass mal auf, die Filme finde ich halt wichtig. Und das sind ausländische wie deutsche, das sind, keine Ahnung, je nachdem, wo deine, weil es gibt ja auch Leute, die stehen halt zum Beispiel auf die Art, wie asiatische Filme gemacht werden, die sich, eine Art, die sich mir zum Beispiel auch komplett nicht erschließt. Und ich habe auch Schwierigkeiten mit französischen Filmen. Aber ich würde die nie per se einfach alle ausschließen, sondern wenn ich verstehe, ne, wenn ich verstehe, was da passiert oder das Thema interessiert mich oder jemand, der mich interessiert als Mensch, sagt, das Ding hier ist richtig wichtig, weil, ja, dann gucke ich das. Und ob ich dasselbe fühle, das weiß ich ja vorher sowieso nicht. Aber ich finde mal immer so diese 2 Stunden Zeit, die kann man sich echt nehmen. Und man muss nicht immer darauf warten, dass einem jemand von außen sagt, das ist übrigens ein ganz guter Film. Das kann man auch selber machen. Und wir haben echt ein paar Klassiker, die gehören auf die Liste der 100 besten Filme. Und die sind dann halt eben zufällig deutsch. Das ist so.
Eben. Was auf jeden Fall noch cool ist, sind so ein paar wirklich spezielle Dinge. Es gibt auch was, auch manchmal Fernsehproduktionen, die einfach gut sind. Und zum Beispiel gibt es da mehrere Filme von Jan-Georg Schütte. Der hat ja auch immer mal so kleine Nebenrollen bei Stromberg und bei Tatortreiniger und so. Und der Mann ist aber eben nicht nur Schauspieler, sondern ist auch Drehbuchschreiber, Regisseur und so. Und der hat 3 Improvisationsfilme gemacht. Der hat also fürs Fernsehen einfach wirklich namhafte deutsche Schauspieler genommen, eine Story kreiert und denen für ihre Figuren nur so ein Charakterprofil zum Lesen gegeben. Und alles, was in dem Film passiert, ist komplett improvisiert. Das funktioniert mal richtig geil und mal nicht ganz so, aber trotzdem noch gut. Da gibt es 3 Filme. Der eine ist Altersglühen, Speed Dating für Senioren. Den kann ich sehr empfehlen. Da ist auch Michael Quistek zum Beispiel mit dabei, Mario Adorf und Senterberger und sowas. Die sind also wirklich, wie der Name sagt, sind Senioren, die sich dort in so einer alten Villa zum Speeddating treffen und dann reden die einfach miteinander. Das ist echt ein cooler Film, witzig, super gemacht und was auch noch fast genauso gut ist, ist Wellness für Paare. So ein einsamer Landsitz, wo so ein Wellness-Ressort ist und dort ist aber kombiniert diese Wellness mit Paartherapie. Da sind halt auch ganz viele Paare von deutschen namhaften Schauspielern, die sich dort zusammenfinden und ihre Eheprobleme besprechen. Ist auch mega lustig. Und dann gibt's halt noch so ein klassisches Klassentreffen-Ding, nicht zu verwechseln mit dem von Til Schweiger. Mhm. Da kommen auch ganz viele zusammen in so einer wirklich, wie man es kennt, irgendwie so in so einer Kleinstadt, so eine alte Butze. Da das atmet noch irgendwie so Gelsenkirchener Barock, sage ich gerne, ne? So, also wirklich uralt, seit den 70er Jahren hat sich da das Interieur nicht verändert drinne und dort feiern die so ihre Partys und alles irgendwie traurige Gestalten, die hauen irgendwie nur auf die Kacke mit dem, was sie vermeintlich für Geld gemacht haben, aber sind alle so traurige Figuren, gibt's auch richtig gute Momente drin. Also das sind so drei Filme, die sind sehr speziell, aber das ist auf jeden Fall was Eigenes, so Improvisationsfilme, die ein ganz gutes Gespür für die Leute haben und einfach auch so ganz gut unsere Schauspielerriege so ein bisschen abbilden können.
Dann siehst du, und jetzt hast du gerade, also ich habe von Klassentreffen gehört, von den anderen beiden nicht. Bei Klassentreffen habe ich ja auch gehört, so ein bisschen Hintergrund, dass wahnsinnig viel Material gedreht wurde und das wurde dann fürs Fernsehen halt zusammengeschnitten zu einem 90-minütigen Fernsehfilm und es gibt auch eine 6-Teile-Serie dazu aus Restmaterial quasi. Aber was ich nicht wusste ist, wer ist Jan-Georg Schütte? Und jetzt, wo ich ihn sehe...
Der Busfahrer von Stromberg, der Film zum Beispiel.
Ja.
Oder Frido, aus, der zweimal wiederkommt beim Tatortreiniger.
Genau, beim Tatortreiniger habe ich ihn gesehen und auch bei Check Check, wo ich auch schon mal reingeguckt habe. Das läuft ja auf Join, ja, diese deutsche Comedy-Serie von Klaas Häufer Umlauf. Die hat auch ganz feine Momente und ist auch so ein bisschen fein ziseliert Komödie mit ein bisschen Tragik, weil sein Vater ja immer stärker an Demenz leidet und da gefällt er mir, weil da ist das so ein steifer Arsch, der aber ein Rebell sein will. Das ist schon echt.
Der ist super gut, ja, absolut.
Ja. Aber und siehst du so.
Wie gesagt, die beiden Filme von ihm sind klasse. Also Wellness für Paare ist super und Altersglühn auch.
Werde ich, siehst du, kommt. Scheiße, kommt auf die Liste.
Sehr schön.
Ja.
Dann gab es tatsächlich einen Film, von dem ich was komplett anderes erwartet hatte und mich mehr oder weniger drum gedrückt habe und dann aber überrascht war, dass der ganz anders ist, ist Frau Müller muss weg.
Den habe ich nicht geguckt, weil dieser überraschende Moment ist mir nicht gegeben.
Ja, lass dich gerne mal überraschen. Es ist überhaupt nicht, was du erwartest. Das ist ein Kammerspiel.
Frau Müller muss weg, sagt er.
Ja, das ist, also, die kommen dort zusammen, das ist wie so ein Elternabend.
Ich habe den angefangen, aber wir haben den tatsächlich wieder ausgemacht. Also du weißt ja, das habe ich dir ja schon ein paar Mal erzählt und du bist da ja ganz anders als ich. Wenn wir einen Film nicht fühlen, machen wir den tatsächlich auch aus und den haben wir nicht gefühlt. Wir haben eine halbe Stunde oder so geguckt und den haben wir irgendwie nicht gefühlt. Aber
gerade so das Wechselspiel zwischen Anke Engelke und Charlie Hübner. Das ist, glaube ich, der mitspielt. Fand ich echt gut. Und dass der auch so kammerspielmäßig ist. Das spielt ja alles nur während dieses Elternabends in diesem Schulgebäude statt.
Mhm.
Das fand ich eigentlich gut.
Ja, also ich bin ja weit davon entfernt, das nicht nochmal zu versuchen.
Ja. Es gibt auch sehr spezielle Komödien in Deutschland, die einfach nicht jedermanns Geschmack treffen, das kann ich vollkommen verstehen, aber es gibt natürlich auch Filme, die feiere ich halt ohne Ende, wo ich verstehen kann, dass 90% der Leute abwinken. Das ist natürlich ein Film von mir oft zitiert, oft genannt, High Alarm am Müggelsee. Ja. Das ist für mich ein killer geiler Film, ich liebe ihn.
Und dass den viele nicht mögen, kann ich tatsächlich auch verstehen, weil da muss man schon einfach, da muss man halt komplett loslassen für.
Absolut. Ne? Ich habe das jetzt schon mehrfach, also auch quasi als Anleitung gegeben. Die erste Szene ist absolut sinnbildlich. Wenn du da nicht lachen kannst und nicht fragst, was ist das für ein Schrott, dann machst du aus, weil es besser wird's nicht mehr.
Ja. Und ich habe halt so einen Film, der mich als Kind mal geprägt hat. Also wirklich alter Film, den ich aber auch immer wieder nochmal empfehle, wenn man, weil du sagst, das ist auch so ein bisschen... Naja, Kammerspiel ist es nicht, sondern einfach, es geht eher so darum, um den Wahn, den ein dem ein Ermittler verfallen kann, wenn er den Fall nicht lösen kann. Und das ist für mich halt eben, das geschah am helllichten Tag.
Mit, ja,
das ne, aus Heinz 58, Rühmann? Heinz Rühmann, genau, ja. Sigrid Lowitz und basierend auf einer Geschichte von Friedrich Dürrenmatt. Das Ding ist ja schon, ist ja mehrere Male verfilmt worden, auch amerikanisch verfilmt worden, aber dieses deutsche Original, ja, weiß ich auch nicht, ich weiß gar nicht genau, wann ich das gesehen habe, aber das hat da damals was mit mir gemacht und die Schauspielerriege ist einfach, pff, ja.
Das stimmt. Was sich mir zum Beispiel gar nicht erschließt, was extrem beliebt ist, ist die Feuerzangenbowle.
Ja, das ist wieder eine ganz andere Richtung, wo ich auch sage, ja, da fehlt uns wahrscheinlich dieses, weißt du, bei Es geschah am helllichten Tag, das ist ja im Grunde, ist das ja ein Krimi.
Ja.
Und du verfolgst halt den Polizisten, wie der im Grunde das Versprechen gibt, den Täter zu fassen, auch wenn er weiß, wahrscheinlich kann er es nicht, denn dieser Verbrecher ist sehr perfide und er ist sehr, sehr gut in dem, was er da tut. Und er schnappt sich halt Kinder. Und das ist natürlich das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du sagst, den Eltern versprichst, ich werde ihn fangen und ich werde ihn, ja, seiner gerechten Strafe zuziehen. Das heißt, dieses Drama ist da sofort von der ersten Sekunde in und du kannst das nachvollziehen. Bei der Feuerzangenbowle ist das so eine Art von Studentendasein, das sich uns einfach nicht mehr erschließen wird, weil das hast du in keiner deiner Generation drinne. Und dann will es halt eine Komödie sein, die bei uns nicht zünden kann, glaube ich einfach. Ich glaube nicht, dass das bei irgendwem funktioniert aus unserem Alterskreis. Ich meine, diese geistreichen Witze, ja. Damals war das ja alleine, dass er sich, wenn er sich dann so ein bisschen verkleidet und als der Lehrer da auftritt, die Art, wie er das macht, das wurde früher, als das ist ein geistreicher Witz und da treiben es die Schüler jetzt mal so in Tüdelchen mit den Lehrern, aber richtig wild und bunt und daneben siehst du dann Fuck you Goethe, dann weißt du Bescheid.
Ja, das ist sehr konterkariert jetzt, ja. Aber von diesen ganz großen Filmen wie Fuck You Goethe, klar, auf der, ja, die einfach so, ne, das ist einer der, wie sagt, was ist der? Der hat ja immer noch irgendeinen Rekord, oder? Der ist der besucherreichste oder der finanziell erfolgreichste oder was ist er? Irgendein Superlativ hat der.
Das weiß ich nicht. Und das, ich kann aber verstehen, woher das kommt. Also so ist es ja nicht. Ich will den ja gar nicht. Ich will den gar nicht dissen, sondern der versucht halt was zu tun und das macht er ziemlich gut. Das soll eine Komödie sein, die hat überhaupt keinen ernsten Anspruch und 7 Millionen Besucher lese ich gerade. Hatte das Ding, das ist natürlich super. 2 weitere Teile brauchen wir auch nicht und darüber reden, dass das super erfolgreich war, ne? Ja, ich lese hier gerade, es gibt sogar eine mexikanische Neuverfilmung. Das würde mich jetzt schon wieder interessieren.
Ist irre. Aber auf der Welle sind ja viele andere Filme geschwommen und ich sag mal so, da bin ich auch manchmal ganz gut mit Scheuklappen unterwegs. Ich kann manchmal, wenn ich die Darsteller irgendwie cool finde, solche Sachen auch ausblenden, dass die Filme nicht besonders geistreich oder ja, nicht besonders innovativ oder weiß ich nicht, was weiß ich nicht alles sind. Ich fand zum Beispiel den Nightlife von Verhoeven mit Mbarek, mit Paulina Roginski und Frederik Lau, fand ich einen unterhaltsamen, guten Film. Der hat mir einfach gefallen. Hm.
Ja, habe ich nicht gesehen, weil mich das halt überhaupt nicht anspricht, aber was ich gesehen habe, obwohl ich es mir nicht richtig ausgesucht habe, zum Beispiel war für den Telestammtisch auch die Dramödie, sag ich jetzt mal, Sag du es mir, auch ein deutscher Film von Michael Vetter-Natanski und da habe ich gar nichts erwartet und das Ding hat mich so umgehauen, das ist unfassbar, also die Geschichte ganz kurz mal zusammengefasst, man muss ja heutzutage ein bisschen aufpassen, deswegen Lufttüdelchen. Eine normale Frau in ihrer Pause steht an einer Brücke und denkt ein bisschen nach, ihr Leben ist nicht so richtig, läuft nicht so richtig super. Und ein unbekannter Mann geht an ihr vorbei, dreht sich um und ohne ersichtlichen Grund wirft er sie von der Brücke. Und dann teilt sich der Film auf. Wir sehen einmal, was macht das mit dieser Frau, die also ins Wasser fällt, sie überlebt das. Aber was macht das mit ihr? Also die Selbstzweifel, die dann kommen, sind wirklich immens. Und um ihrer kleinen Schwester dann beizustehen, kommt also eine Schwester, die sich lange nicht gekümmert hat, zurück nach Berlin. Und das ist die zweite Spirale. Wir sehen dann also die Schwestern Monika und Silke, wie gehen die damit um? Und dann sehen wir noch die Sichtweise des Typen, der es getan hat. Und die treffen sich dann auch, die treffen aufeinander. Und dann kommt auch so ein bisschen der Komödienanteil da rein. Aber ganz, ganz sachte wirklich nur. Man kann das wirklich schlecht erklären. Das ist, für mich war das wie so ein Experiment. Was kommt denn jetzt als nächstes? Ne? Weil die laufen sich halt über den Weg. Und dann hast du diese eine Frau, die jetzt komplett geplagt ist von Selbstzweifel, warum will mich jemand quasi umbringen? Und das wollte der ja nicht, sondern das war einfach eine Affekthandlung, die er sich selber auch nicht erklären kann. Und da ist dann diese große Schwester, sie meint, sie muss ihre junge Schwester beschützen, ist aber selbst in ihrem eigenen Leben überhaupt nicht klar. Und die drei treffen dann aufeinander und es ist wirklich, wirklich ein wirklich guter Film. Ich kann dir leider nicht sagen, ob der gerade irgendwo zu sehen ist, doch bei Prime. Bei Prime Video gibt es den gerade. Sag du es mir. Kann ich also wirklich empfehlen, weil der mit allen möglichen Konventionen bricht.
Krass. Habe ich nichts von gehört. Klingt interessant. Kommt mal auf die Liste bei mir.
Das ist ja der kleine Benefit, den man hat, wenn man dann bei so einem Podcast wie bei euch oder beim Telestammtisch mitmacht, dass wir eben auch mal über Filme reden können, die wahrscheinlich, ja, weißt du, wenn du das Poster dazu wieder anguckst, der wird wahrscheinlich komplett untergehen einfach.
Ja.
Wobei das Poster schon sehr vielsagend ist. Ich finde das sehr, sehr gut gemacht. Aber das ist mal ein Tipp von mir, würde mich interessieren, wie du den findest.
Nicht schlecht, ja. Nehme ich mir mal mit drauf. Was ich auf jeden Fall noch sagen kann, ist ein Film, da kann ich jetzt überhaupt nicht einschätzen, wie populär der ist. In meiner Blase damals ist der aufgetaucht und war nicht wegzudenken, wie das heutzutage ist und was der für einen Impact hatte, kann ich dir gar nicht sagen. Kennst du Berlin Calling?
Ja, na klar.
Fand ich großartig.
Ich finde Berlin Calling auch sehr gut. Ich muss auch sagen, dass ich auch sehr, sehr gut fand, was Paul Kalkbrenner da abgeliefert hat, sowohl schauspielerisch als auch für den Soundtrack.
Ja.
Mit den meisten anderen Sachen, die er danach produziert hat, musikmäßig, kann ich nicht so viel anfangen, das ist mir zu cheesy. Aber hier, ich fand den gut. Ich hatte da wirklich eine gute Zeit mit dem Film. Der ist, macht viel richtig, auch tolle andere. Ich liebe Corinna Harfuch. Also schauspielerisch ist die immer ganz, ganz weit vorne.
Da kann ich ja dann einhaken. Es gibt ja von meinen absoluten Herzenslieblingsfilmen aus Deutschland, Oh Boy, gibt es ja auch ein Zweitwerk von Jan-Ole Gerster. Und das ist Lara mit eben jener Corinna Harfuch in der Hauptrolle. Mhm. Auch fantastischer Film. Ist fast genauso gut wie Oh Boy. Spielt ganz toll mit Farben. Erzählt wirklich einfühlsam diese Lebensgeschichte von einer Frau, die ja eigentlich viel zu geben hat, aber es nicht hinkriegt, es zu geben. Und das ist wirklich sehr einfühlsam, hat viel gute Momente, hat ernste Hintergrund, ist ein wahnsinnig empfehlenswerter Film. Wenn wir bei viel gut Sachen noch sind, tatsächlich gibt es auch was aus jüngster Vergangenheit, der für mich auch unglaublich gut funktioniert hat. Und zwar ist das 25 km/h.
Mhm, die fand ich auch gut. Mit leichte Kost. Ja. Mit wieder unserem Freund Bjarne. Wir sind ja richtige Fanboys hier. Ist ja schrecklich.
Absolut. Und natürlich mit Eichinger. Nee. Nicht Eichinger. Wie heißt er denn? Lars Eidinger.
Eidinger. Ja.
Auch ein guter Schauspieler.
Ja, guter Schauspieler. Verschreibt sich oftmals auch den seltsamen Charakteren und den ernsten Sachen. Aber 25 km/h. Ja. Das ist auch wieder so ein gutes Beispiel dafür. Das ist nichts, was wir nicht schon 10-mal gesehen haben. Aber auch diese 11. Fassung tut überhaupt nicht weh. Die ist wirklich gut, die ist charmant. Und weil die beiden Hauptdarsteller einfach das gut rüberbringen, guckt man das dann.
Gebe ich absolut recht. Wenn wir gerade nochmal in der Richtung unterwegs sind, gibt es natürlich auch, es gibt auch viele deutsche, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Blödelfilme. Die aber auch ihren Stellenwert haben. Gerade oberflächlich gesehen sind ja diese Otto-Filme auch Blödelfilme. schon von Anfang an. Die letzteren, die gemacht wurden, ich glaube, er hat ja insgesamt 6 Filme oder sowas gemacht und da waren die letzten 3, 4 waren alle Schrott. Aber so die ersten, Otto, der Film, der neue Film, auch noch der Außerfriesische so bedingt, waren einfach lustige Filme und tatsächlich haben die auch wirklich hinter Sachen geblickt. Die haben ganz simpel und naiv wirklich auch Missstände teilweise in Humor verarbeitet, der ja unter der Oberfläche erst sich richtig erschließt.
Das klingt jetzt aber richtig deep. Jetzt musst du noch nachlegen.
Nachlegen? Mhm. Was es noch für Filme in der Richtung gibt?
Nee, was da so deep war, das ist mir, will sich mir nämlich gerade nicht erschließen. Was bei Otto der Film dann...
Naja, Otto ist ja prinzipiell eine Figur, die komplett naiv ist. Also die Dinge so nimmt, wie sie sind und sie deswegen auch entlarvt. Mhm. Gerade diese Rassismuskeule, die jetzt unlängst erstmal nochmal aufgegriffen wurde mit Kaufmann und so in dem Film, das sind ja Sachen, die hat er ja einfach nur dargestellt, wie sie sind. Und damit eigentlich gezeigt, wo der Alltagsrassismus ist, dass nicht derjenige, der das zeigt in einem Film, das Problem ist, sondern halt einfach derjenige, der es sieht und sich darüber aufregt und sagt, es ist Rassismus. Das als Beispiel. Davon gibt es ganz, ganz viele Sachen bei Otto. Gibt es immer Sachen, wo jeder, der den Film sieht, weiß, ja, das ist doch gar nicht so und das ist gar nicht so. Und er geht damit völlig unbedarft um, wie er sich Geld bei einem Kredit highlight und solche Sachen.
Ja,
und
ja, okay, alles klar. Ne,
ich komme. Solche Sachen. Das, ja. Und das ist tatsächlich ziemlich vielschichtig, obwohl es natürlich völlig blödelig rüberkommt.
Ist nach wie vor laut Guinness Buch der Rekorde der erfolgreichste deutschsprachige Film seit Einführung der Zuschauerfassung.
Abgefahren.
Abgefahren, ne?
Ja. Also ganz groß. Was auch ein bedeutender Film ist, wahrscheinlich aber natürlich vor allen Dingen für ehemalige DDR-Bürger und für mich ein bisschen mit, weil ich damit halt groß geworden bin, ist Go Trabi Go. Finde ich großartig, kann ich mitsprechen.
Ja, ich mochte den auch. Mitsprechen kann ich ihn nicht, aber der hatte wirklich einen Impact. Das ist tatsächlich so. Der war auch in aller Munde damals. Da haben wirklich viele, viele Leute gesehen. Der Humor kam gut an und auch die damals noch recht frische Darstellung Ossis Wessis, das war schon auch so ein Fingerzeig, ne? Auch so ein bisschen in die Wunde reingehen.
Eben. Und das macht's ja auch so relevant, weil das ja humoristisch einfach mit einem wirklichen Problem einfach arbeitet, ne? Das ist ja wirklich so, du hast 2 getrennte Länder gehabt, die auf einmal die Grenze wegfällt und das eine ist weiter als das andere und umgekehrt. Also da gibt's wirklich die Abstufung in verschiedensten Richtungen. Schon diese absurde, banale Szene wie Udo Struns da in dem Film. Also so heißt seine Figur, oder? Ist er Udo Struns?
Das weiß ich nicht. Ist zu lange her. Das weiß ich nicht.
Wie er auf eine Autobahnraststätte, auf so ein Klo geht und sich an dieses Pissoir stellen will und da aufgrund dieses Bewegungsmelders die Spülung losgeht und der immer weggeht. Das sind solche Sachen, die versteht gar keiner so richtig. Aber genau so muss es gewesen sein.
Ja, das ist ein großes Ding, gar keine Frage. Also hat einfach was gemacht, was andere nicht gemacht haben.
Ja. Dann, wir waren vorhin schon mal ganz kurz dort, nochmal Punkt Genre. Es gibt so einzelne Genrefilme, die wirklich cool sind. Dazu gehört zum Beispiel ein Film, der ist erst, glaube ich, letztes Jahr rausgekommen, Der letzte Mieter. Das ist so ein richtiger... deutscher Thriller gewesen, wo es einfach wirklich um jemanden geht, der ganz aktuell ging es um diese Wohnungsenteignung aufgrund von Gentrifizierung und weiß ich nicht was, pipapo, irgendwelche ausländischen Investoren kaufen einen ganzen Wohnblock und alle Mieter werden rausgeekelt, damit das Ding saniert werden kann und für teuer Geld dann an neue ausländische Investoren verkauft wird. Und da gibt's halt einen, dessen Vater wohnt dort und er ist dann auch dort und lässt sich das nicht gefallen und nimmt dann dort eine Räumungspolizistin als Geisel. Und das ist einfach ein richtig toller deutscher Thriller.
Ja, den habe ich noch auf der Liste. Hast du schon mal drüber geredet?
Ja, ich habe den auch in der Telestammtischbesprechung.
Ja, genau, so war das. Ja, ja. Also der hat mich damals schon interessiert. Ich habe den aber, ich muss das nicht erklären, aber die Liste, weißt du, wie lang die Liste ist? Ne?
Eben. Dann gibt es natürlich noch sowas wie Victoria.
Ja,
jeder, der sich mal ernsthaft mit Improvisation und mit Plansequenz beschäftigen will, kommt an Victoria nicht vorbei. Der Film, der wirklich ohne Schnitt gemacht wurde. Das dreimal haben sie ihn durchgespielt.
Das ist also
fantastisch.
Wirklich, ich wusste das damals nicht. Und wenn du den dann guckst und du weißt das, das ist...
Ja, noch ein paar Sachen, wie gesagt, will ich jetzt hier bloß reinschmeißen. Es gibt ja auch noch mal Ausland, in Anführungsstrichen Österreich, ist ja auch deutschsprachig. Da gab es jetzt vor kurzem ja erst vor kurzem, 2014 ist der Film rausgekommen, Ich sehe. Auch ein ziemlich krasser Genrebeitrag von Veronika Franz und Severin Fiala, der einfach auch sowas, was man eigentlich nicht von deutschen oder deutschsprachigen Filmen kennt, gemacht hat. So.
Er sagt mir gerade gar nichts. Ich erinnere so mich daran, dass du drüber geredet hast, aber ich krieg's nicht zusammen.
Ja, ist so ein bisschen düster, gruselig. Es geht um so ein Haus an einem See und dort, das ist ein ziemliches Designerhaus und da leben zwei Brüder, eineiige Zwillinge, die dort alleine sind und eines Tages kommt die vermeintliche Mutter nach Hause, die das Gesicht verbunden hat. Die hatte also offensichtlich irgendeine Schönheits-OP. Man erkennt ihr Gesicht nicht, man sieht quasi nur Augenschlitze und eine Nase. Und die beiden Jungs behaupten, dass ihre Mutter ausgetauscht wurde und dass das nicht ihre Mutter ist.
Ah, okay, das klingt aber spannend.
Das ist ein ziemlicher Psycho-Film. Thriller-mäßig, toll gemacht, auch kammerspielartig, kann man sich durchaus mal geben. Und der war so erfolgreich, dass die beiden Schöpfer, also Veronika Franz und Severin Fiala, ja dann unlängst quasi den Film The Lodge rausgebracht haben, der ja international bekannt war. Das war dann auch eine amerikanische Produktion. Also da hat das Karrieresprungbrett geklappt.
Okay.
The Lodge selbst fand ich dann nicht mehr ganz so cool, aber Ich sehe, hat mich sehr überrascht.
Und den hast du jetzt erst gesehen?
Den habe ich jetzt vor einem Jahr gesehen ungefähr, ja.
Und der ist ja schon ein bisschen älter. Und das ist dann wieder so ein Zufallstreffer gewesen, oder?
Ich glaube, im Zuge von The Lodge ist der Film in meinem Kosmos aufgetaucht, den ich nicht gesehen habe, den ich nur sehen wollte und dann gesehen habe, okay, es gibt einen Vorgängerfilm von denen. Und der war da damals und ist, glaube ich, immer noch bei bei Netflix sogar verfügbar, glaube ich.
Okay.
Und da habe ich mir den angesehen und das habe ich nicht bereut.
Weißt du auch schon, dass der nochmal verfilmt wird gerade?
US-Remake.
Ja, selbstverständlich.
Ja, habe ich irgendwo mal am Rande
gelesen.
Wenn
sie eins können, dann das, ne?
Wenn sie eins versauen können, dann das.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, stimmt. Good Night Mommy war das war der internationale Titel und ich glaube, so heißt dann auch das Remake oder sowas.
Ja, aber naja, sprich, gut. Das ist, also wir machen ja auch Filme nach, weißt du ja, und das dürfen die anderen auch. Wenn du gerade von, also so wirklich aktiv österreichische Filme, habe ich jetzt wirklich nicht viele vor Augen. Der einzige, der mir einfällt, weil der damals auch echt böse war, ist natürlich Funny Games.
Ja, Haneke.
Genau, Michael Haneke. Und das ist auch ein übles Ding. Übel im Sinne von, das ist halt auch keine ganz leichte Kost.
Nee, unglaublich speziell, muss man auch dazu sagen.
Ja, ich erinnere mich, dass einer bei der Premiere damals in Cannes gesagt hat, das Ding ist schlimmer als Uhrwerk Orange und eine Schande. Wobei, muss man halt sich fragen, was meint er damit? Denn Uhrwerk Orange gilt ja auch weithin als Meisterwerk. Deswegen ist es da vielleicht nicht so schlimm, wenn man damit verglichen wird.
Man weiß es nicht, ja. Dann trotzdem haben wir noch mal außer Acht gelassen, die Serienlandschaft in Deutschland hat sich ja auch mal so ein bisschen drauf konzentriert, so gewisse Milieus zu beleuchten. Da ist natürlich 4 Blocks kein unbekannter Name, aber in jüngerer Vergangenheit ähnlich so wenig Bad Banks. Auch durchaus Filme, die sich mit einem gewissen Milieu in der einen oder anderen Form beschäftigen, die sehr, sehr beliebt sind, sehr, sehr gut angekommen sind. Und ich sag mal, im Fall von 4 Blocks, die haben es richtig gemacht. 3 Staffeln fertig, Sense, ihr Werk geschaffen, nicht länger als nötig die Kuh gemolken. Das ist dann schon gut gewesen so.
Und das ist halt eben auch so ein Ding, das konnte vorher keiner absehen, dass das so einschlägt. Und ja klar, andere Serien dann auch wieder mit sich bringen. Also viele nennen ja dann auch in einem Zug eben die Dogs of Berlin. Ich finde nicht, dass man das vergleichen kann, außer dass beides in Berlin spielt. Aber es ist halt immer so ein Ding, dass wenn das eine einschlägt, kommt das nächste um die Ecke. Das ist ganz normal. Aber Vier Blocks hat wirklich auch, wie du schon sagst, viel richtig gemacht. Ich mochte die Serie auch sehr gerne. Ich bin jetzt keiner von denen, die sagt, das ist eine 10 von 10, weil mir dafür dann doch einige der Dialoge von denen, die eigentlich keine Schauspieler sind, sondern eher so im Rap-Milieu zu Hause sind, das wirkt, das merkt man. Man kann hier schon unterscheiden, wer ist ein Schauspieler und wer schauspielert hier gerade und ist eigentlich was anderes. Ne? Das ist nicht so schlimm.
Ich weiß genau, was du meinst.
Ja, genau. Ist also nicht so schlimm wie bei den Pfefferkörnern oder so, aber das ist manchmal schon ganz schön holprig. Das kann man nicht anders sagen. Aber ich habe ja vorhin auch schon mal Dark genannt. Auch andere Netflix-Sachen, sowas wie How to Sell Drugs Fast. Auch sehr, sehr erfolgreich und auch eine kurzfeilige Serie, die kannst du gut weggucken. Die Schauspieler sind allesamt, die machen da einen guten Job. Das macht schon Spaß. Und das ist halt alles weit weg von dem Fernsehessen, was du normalerweise kriegst. Also weit weg vom, keine Ahnung, Landarzt unter uns oder so. Nicht, dass ich das je gesehen hätte. Vielleicht tue ich dem auch Unrecht, ich weiß es nicht. Ich bin zu einer Zeit groß geworden, da hat man als deutsche Serie auf Achse geguckt mit Manfred Krug.
Ja. Sicherlich, das ist auch wieder so ein Generationending bei verschiedenen Sachen. Man sollte tatsächlich nicht unerwähnt lassen, dass Dinner for One ja auch eine deutsche Produktion ist.
Genau, ja. Immer wieder fasziniert sind die Leute darüber, wo man das ja eigentlich jedes Jahr einmal hört, dass das nur bei uns erfolgreich ist. Und naja, aber wie siehst du denn das? Also die Serienlandschaft gerade halt maßgeblich eben auf den Streamingdiensten hat sich ja schon ganz schön verändert. Lässt halt eben auch viel zu. Auch sowas wie Check, wie ich vorhin schon mal gesagt habe. So eine Serie wäre normalerweise, klar, Join ist jetzt nicht der größte Streamingdienst. Das muss man sich nicht schönreden oder so. Deswegen ist der natürlich vom Erfolg auch überschaubar. Aber so andere Sachen, wie die wir gerade genannt haben, die gerade Dark ist ja ziemlich ernst und ist halt, ja, witzig, ist Dark. Meinst du eher, wir können solche Sachen oder halt eben auch das mit dem How to Sell Drug Fast, das ist ja eigentlich ein ernstes Thema, aber halt eben witzig aufbereitet und charmant und schnell mit jungen Darstellern. Meinst du, das liegt daran, dass diese Darsteller noch nicht verbraucht sind und deswegen kriegen die nicht so einen Shitstorm ab, als wenn wir so eine Serie machen würden mit Schauspielern aus den deutschen Reihen, die alle schon irgendwie lange dabei sind? Also stell dir mal vor, wir würden jetzt sowas machen wie Dark und in den Hauptrollen wäre halt nicht jetzt Masur gewesen, sondern vielleicht Schweiger oder so. Oder Liefers, der hat ja auch so ein ernstes Gesicht, gerade jetzt in letzter Zeit, wo er so viele Schläge kriegt für seine dummen Videos. Meinst du, dann wäre das genauso ein Erfolg gewesen oder?
Das ist echt schwer zu sagen, weil ich glaube, das, was du angesprochen hast, spielt eine große Rolle. Das kennen wir ja sogar schon von Produktionen aus anderen Ländern, dass ja gewisse Schauspieler einfach irgendeinen Stempel haben, dass man die mit einer Rolle verbindet, dass die dieses Damoklesschwert immer über sich schweben haben, dass die das auch teilweise kaum losbekommen. Und das ist ja Inland noch krasser, weil die Leute, die sind ja eben nicht nur in den Filmen, die wir sehen, präsent, sondern auch in irgendwelchen Fernsehserien, in Talkshows, in sowas wie Exklusiv oder in Nachrichten oder sonst irgendwas. Und wir verbinden Menschen ja immer krass mit irgendwas. Und deswegen glaube ich schon, dass es sein könnte, dass gerade wenn ein Til Schweiger, ich glaube nicht, dass Til Schweiger mal noch irgendwas Gutes macht. Weißt du, wie ich meine?
Ja, klar.
Der ist dazu einfach, der kann vielleicht sogar irgendwas Gutes machen, aber würde es nicht als das sehen.
Genau, also im Grunde, deswegen sagten wir ja auch schon, glaube ich, beide mittlerweile, wir können schon verstehen, warum Leute von sich aus sagen, nee, deutsche Sachen kommen mir nicht, ne, will ich nicht sehen, interessiert mich nicht oder so, weil die wahrscheinlich auch so ein Erlebnis haben und das vielleicht einfach zusammenhängt mit irgendeinem anderen Schauspieler oder mit tatsächlich 2, 3 Filmen, die sie gesehen haben, die ihnen nichts gegeben hat. Aber wenn man sich eben so eine Serie anguckt wie Deutschland 83 oder 86, die Fortsetzung davon, das geht auch so ein bisschen unter. Bei RTL lief das so schlecht, dass sie es abgesetzt haben und bei Amazon läuft das so gut, dass sie weiterdrehen. Das ist ja auch immer, das finde ich ja auch das Spannende. Und das ist natürlich auch wieder was Positives, was die Masse an verschiedenen Anbietern mitbringt, dass eine Serie, die auf dem einen Sender vielleicht keine Chance hat, weil eine unglückliche Zeit oder einfach die Promotion scheiße ist oder weil der Sender halt vielleicht auch einfach nicht passend ist. Ne? Also es gibt ja auch Serien, die landen einfach auf dem falschen Sender. Also ja, eine Serie wie Deutschland 83 hat meiner Meinung nach auf RTL nichts zu suchen. Das konnte da nicht funktionieren. So genauso wenig wie oder genauso wie Babylon Berlin für ARD schon ziemlich passig ist.
Verstehe ich, ja. Also da gibt es halt schon die unterschiedlichsten Ausprägungen und man muss auch sagen, es kommt, glaube ich, einfach immer drauf an, wer macht was und wirkt das authentisch. Also ich glaube, das geht immer damit einher, dass man denen das abkauft. Also gerade wenn ich jetzt nochmal auf dem Tatort einen Reiniger anspreche, das ist halt irgendwie so ein eigenes Ding gewesen. Es hat super funktioniert, aber es ist halt auch in super Händen von krassen Drehbuchschreibern. Ralf Hussmann ist da ja kein unbekannter Name. Der hat ja auch schon Stromberg, wie gesagt, geschrieben. Der hat eben Frau Jordan stellt gleich, ist ja auch so eine Serie, so eine kleine wie Check, die auf Join läuft. Die einfach irgendwie gut geschrieben sind, da hat jemand Gespür für die richtige Dialogdichte, für den richtigen Grad an schwarzen Humor und Zynismus und so. Und das sind dann Eigengewächse, die funktionieren. Die funktionieren vielleicht in anderen Ländern dann wieder nicht.
Ja, sehe ich auch so. Also ich finde halt auch sowas wie Jerks zum Beispiel. Das ist auch Fremdschämen auf ganz, ganz hohem Niveau, wo man vorher auch nicht genau wusste, wird es irgendwen interessieren oder klauen die vielleicht nur bei anderen Serien? Und Stromberg ist ja nun mal der Meister des Fremdschämens. Vielleicht klauen die da auch die, oder Pastewka. Das sind alles Sachen, die laufen schon so, so lange und trotzdem sind das halt keine Überflieger. Weißt du, das ist jetzt nicht das Erste, was dir sofort im Kopf kommt. Und die machen schon so lange das, was sie da machen und das machen sie ja auch gut. Aber weil wir ja auch gerade Deutschland und Österreich hatten, eine Serie, die da zusammen entstanden ist, die ich auch sehr, sehr gut fand, ist ja Der Pass. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast?
Nee, habe ich aber auch hier auf der Liste stehen von den Serien, die sehr gut sein sollen, die ich aber nicht gesehen habe.
Also ich fand die auch sehr gut. Du findest in jeder Serie was zu meckern. Das ist hier nicht anders. Das bleibt auch nicht aus. Also ich glaube auch weil wir so ein großes Angebot haben, haben wir einfach auch viel mehr zu meckern.
Ja. Soll zum Beispiel auch Charité soll auch fantastisch sein.
Ja, habe ich auch gehört und ist natürlich auch legitim, dass so eine Serie irgendwann auf die Liste kommt. Aber das ist auch wieder so ein Ding. Bei Charité denke ich halt eben gleich an Arztserie und an Arztserien hat man auch schon allerhand aus den USA gesehen, dass ich nicht genau weiß, ob das so funktioniert. Aber das ist natürlich Quatsch, weil Charité spielt zu einer Zeit, zu einer ganz, ganz anderen Zeit, die
Pionierzeit, ne? Ja, Kinderschuhe. Genau. Und es wird erstmal alles entwickelt, ja.
Und dass die Macher dahinter, dass sie was können, das sieht man ja auch schon in den Trailern und den Bildern, die ich da gesehen habe. Also ja, werde ich mir auf jeden Fall auch ansehen.
Ja. Also, wir haben wirklich viel heute gemacht und bevor wir das Ganze hier so abschließen und uns verabschieden, noch zwei Gedanken von mir, die mir noch wichtig sind. Das eine ist, ich finde es unglaublich beeindruckend, was Stromberg geschaffen hat im Punkto von der Serie zum Film. Die Serie wurde ja sozusagen mit einem Film abgeschlossen. Und das ist für mich bis heute eine der gelungensten Adaptionen von einer Serie auf einen Film, weil der Film großartig ist. Also der fasst genau das, was man an der Serie geliebt hat, zusammen und schafft sogar nochmal Highlights. Das ist für mich auf jeden Fall noch ein ganz wichtiger Punkt. Also der Stromberg, der Film, der hat super funktioniert und hat das Ding perfekt abgeschlossen. Und dann so ein kleines persönliches Ding, weil das so ein Film ist, der wird bei mir auch laufend zitiert, ist Jürgen nach einem Buch von Heinz Strunk. Finde ich auch fantastisch.
Ich bin großer Freund von Heinz Strunk. Lese seine Bücher sehr gerne, höre seine Hörbücher noch viel lieber, weil er die immer selber liest. Das Einzige, wo ich ja sehr gelitten habe, ist tatsächlich der goldene Handschuh. Das ist aber bedingt in der Geschichte einfach. Ich glaube, da habt ihr auch schon zur Genüge drüber geredet. Und ja, ich finde Jürgen auch großartig. Das ist leider halt auch, ich weiß gar nicht, wie erfolgreich der war, aber ich glaube, den haben auch nicht lange nicht genug Leute gesehen. Muss man einfach sagen, glaube ich.
Ja. Kann man aktuell auf Netflix gucken, falls da jemand Bock drauf hat. Es ist die absolute Loser-Parade. Also das ist wirklich nur Versager in einem Film, die so peinlich sind, dass du deine wahre Freude damit hast. Herrlich.
Ja, ich hätte mir gewünscht, dass sich jemand der kompletten Herr-Lehmann-Reihe annimmt, denn ich finde die Bücher von Sven Regner ganz großartig und auch da kann ich sehr, sehr die Hörbücher empfehlen, denn auch die liest er selber und die beiden haben eine eigene Art zu lesen. Also das ist schnodderig, man hört da die Seiten umblättern, wie bei anderen Leuten, die das versuchen halt zu vermeiden und dass das alles so clean ist, das gibt's bei den beiden nicht. Und ich habe halt große Freude an der ganzen Herr Lehmann-Welt. Es gibt ja jede Menge Bücher mittlerweile. Neue Fahr Süd ist ja verfilmt worden, auch mit dem
Frederik Laue.
Ganz genau, danke. Herr Lehmann haben wir, aber es gibt halt eben noch Der kleine Bruder, Magical Mystery ist verfilmt worden. Es gibt noch die Wiener Straße. Also da hätte ich nichts dagegen, wenn sich jemand mal ein paar Jahren diesem gesamten Kosmos annimmt und da meinetwegen auch 5 Staffeln eine Serie draus macht. Also, falls hier das jemand hört, bitte.
Go for it.
Ja, go for it. Macht gerne irgendwie eine Seite auf bei Patreon oder so. Ich bin dabei.
Ja. Liebster Mo, wir haben eine gute Laufzeit abgeschlossen, glaube ich. Wir haben, also, was mir wichtig war, ist alles hier gefallen. Was dir wichtig war, hoffentlich auch. Ansonsten dürftest du jetzt nochmal sprechen.
Nö, wir haben eine schöne bunte Mischung. Ich finde, wir haben über Altes genauso geredet wie für Neues. Generell ging es ja darum, keine Angst vor deutschen Filmen und Serien. Einfach mal ran. Da gibt es ein paar richtig schöne Perlen.
Ja, dem schließe ich mich 100%ig an. Bedanke mich auf jeden Fall, dass du heute nochmal die Vertretung für meinen geliebten Steven warst. Wir haben das, glaube ich, würdig zu Ende gebracht mit den beiden Folgen und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß da draußen. Gebt gerne mal in den Kommentaren wieder euer Feedback. Schmeißt uns auch mal ein paar deutsche Filme oder Serien um die Ohren, die wir jetzt heute nicht genannt haben, die unbedingt, unbedingt, unbedingt sehenswert sind. Da gibt's bestimmt noch ein paar. Gerade höre ich auch Sandro im Hintergrund schreien, Berlin, Alexanderplatz! Habe ich ja auch vor kurzem drüber gesprochen. Definitiv auch ein sehr guter deutscher Film. Aber vollständig können wir ja nicht sowieso nicht sein.
Nein, den Anspruch dürfen wir auch gar nicht haben. Wir wollen ja schön bunt sein. Für alle, für jeden was dabei.
Ja, und unsere eigene Steven Spielberg-Filterblase. Wie gesagt, besten Dank. Wir hören uns bestimmt bald wieder hier mal zusammen zum Podcast, dann mit der ganzen Steven Spielberg-Truppe mit Sandro und Steven zusammen bestimmt wieder. Und bis dahin bedanke ich mich, verabschiede mich von mir aus, übergebe dir die letzten Grußworte und dann kannst du unsere Floskel einleiten und dann geht's ab.
Oh, ich darf die Floskel einleiten. Also vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Ich komme jederzeit gerne wieder und auch gerne nochmal, weißt du ja, so eine Vierer-Kombo, die hat auch immer viel Spaß gemacht. Gut, an euch da draußen bleibt dann nur noch zu sagen, tschüss, ciao und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.